Herzlich willkommen zur 18. Folge von 7700 Tage. Wir nähern uns der 8000 Marke. Bei 7700 Tagen geht es ja um unsere Freundschaft, nämlich die von Sascha Stieler, der neben mir sitzt.
Herzlich willkommen.
Ja.
Und Antonio Locaccio.
Genau. Wir zwei sind schon lange unterwegs, das impliziert ja auch so ein bisschen der Name. Und wir nähern uns der 8000. Macht das was mit dir, Sascha?
Nee, ehrlich gesagt nicht, weil wir gerade zu sehr in unserem Alltag drin sind. Es ist gerade einfach, wir sind auf Tour und parallel irgendwie auch die eigenen Tourmanager und die eigenen Finanzabrechner. Und du telefonierst wegen irgendwelcher Straßenschilder auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt, damit da ein LKW parken kann an der Leipziger Oper. Aber wenn es soweit ist, stoß mal an. Wann ist soweit? 5. Dezember.
Ja, 5. Dezember.
Ja.
Ich finde es schön, so zu leben. Es ist spannend.
Wie jetzt mit den Straßenschildern oder mit den 8000 Tagen?
Ich mag es, im Flow zu sein.
Ja.
Früher als junger Mensch oder als Kind manchmal auch, dachte ich so, gerade wenn ich dann so Künstler auf der Bühne gesehen habe, dachte ich, wow, jeder Moment ist so groß. Der ist zu groß, dass man es eigentlich begreifen kann. Mhm. Und wenn man selber dann in so einen Beruf reinwächst und dann plötzlich selber auf der Bühne steht, merkt man, wow, es geht alles viel zu schnell.
Ja.
Und man kann gar nicht den Moment so genießen. Und da muss ich auch gerade an das Konzert von gestern Abend denken.
Ja.
Ich war im Gewandhaus in Leipzig.
Bei Helge Schneider. Ja, wie war's?
Ich habe einen Off-Day mal richtig gut genutzt.
Ja.
Früher hätte ich gedacht, ach nee, Quatsch, geh in die Sauna und mach nichts. Und jetzt merke ich so, oh, das ist so schön, selber andere Kollegen und tolle Künstler zu sehen und dahin zu gehen und sich einfach darauf einzulassen und das richtig doll zu genießen.
Ja.
Und ich habe es richtig doll genossen.
War cool?
Ja. Helge ist so cool. Und ich finde, er reift und wird immer besser irgendwie durch wie so ein Wein.
Ja.
Er ist viel weniger ulkig.
Ja.
Kommt ohne Perücke auf die Bühne, ist einfach sein normales Haupthaar.
Ja.
Wenn ich früher so Shows gesehen habe, dachte ich, das ist einfach nur Klamauk.
Ja.
Und jetzt ist es einfach nur wunderschöne Musik.
Man kommt, ich hatte auch bei Helge immer das Gefühl, dass er eigentlich immer mehr zu dem hinkommt, wo er herkommt, ne? Weil er war als Jazzpianist unterwegs früher und hat dann eigentlich zufällig entdeckt, dass er lustige Ansagen machen kann. So ein bisschen wie bei uns.
bei dir.
Oder bei mir. Nur noch viel extremer.
Ja.
Und man hat das Gefühl, Helge hat sich inzwischen ein Publikum erspielt, was das abkann und was auch akzeptiert und es toll findet, dass er ein ganz hervorragender Musiker ist oder Multi-Instrumentalist sogar, kann man bei ihm sagen. Und das finde ich was Tolles, dass jetzt im Alter oder in der Reife sozusagen er dann plötzlich einfach sagt, nö, ich gehe jetzt auf die Bühne und mache Musik.
Es war schon wirklich auch ein sehr gesetztes Publikum, muss man sagen.
Ja.
Aber es ist trotzdem, es ist so schön bescheiden.
Ja.
Er ist irgendwie, strahlt ja sowas Tolles aus.
Ja.
Ich lustigerweise habe ich Helge mal so ein bisschen kennengelernt, nicht so richtig leider.
Ja.
Aber wir standen ein, zwei Mal nebeneinander.
Ja.
Ich war unter anderem bei einem Udo Lindenberg Konzert auch mit auf der Bühne und so. Ja. Und stand Helge neben mir.
Als Udo Lindenberg.
nee, und hat sein Saxophon in so einem großen Mülleimer versteckt, so. und dann hat er, glaube ich, irgendeinen Assistenten gefragt, wo ist denn mein Saxophon? Wollt ihr mein Saxophon?
Ja.
Und das fand ich super lustig. Ich stand dann neben Till Brönner und, glaube ich, Sebastian Krumbiegel und Klüsen und so und alle bepissten sich vor Lachen, weil Helge eben da ist. Und so eine Ausstrahlung hat Helge eben auch schon allein durch seine Art und Weise. Aber gestern hat er damit auch ein bisschen gebrochen.
Mhm.
Also er kam auf die Bühne, natürlich als Helge.
Ja.
Aber, und die Leute feiern es extrem. Aber es ist nicht so, dass du denkst, jetzt kommt der Klamaukaffe.
Mhm.
Sondern jetzt kommt der Künstler.
Ja.
Und ich habe ja schon einige Konzerte von ihm gesehen. Und er hat gestern wirklich außergewöhnlich gut Klavier gespielt. Super gut Kornett.
Ja.
Hat Schlagzeug noch parallel zum Klavierspielen gespielt. Ja.
Von wem er das wohl hat.
Und dann noch Gitarre und dann plötzlich ganz am Schluss als Zugabe, nur eine Zugabe, hat er Misty gespielt, Jazzstandard.
Ja, geil.
So, und das
in welcher Besetzung war, sag mal?
Gitarrist,
der
italienische Gitarrist mit der Glatze.
Ja.
Und ein riesengroßer Bassist, der aussieht wie Antonius Krützer, ein Freund von uns.
Ja.
Also bestimmt fast 2 Meter oder noch größer. Ganz, ganz lange, lockige Haare.
Ja.
Wie so aus einer Zeit, also wie aus den 70ern, bloß wie so mit so auf so einem Wachstumsmittel.
Ja.
Also wirklich, war unglaublich, was für eine Kombi. Und er hat auch mal ganz kurz Tuba gespielt, aber auch sehr gut. Also ja. Es war wirklich, war ein tolles Konzert. Hat Spaß gemacht. Cool. Hat richtig Spaß gemacht.
Ja.
War richtig schön.
Richtig cool. Ja, ich meine, worüber du am Anfang gesprochen hast, so dieses auch jetzt den Moment zu genießen, auch ne, und im Flow zu bleiben. Man muss manchmal, ihr kennt es sicherlich auch von eurem Leben, man muss manchmal aufpassen, dass das Leben nicht so wird wie Gespräche übers Wetter, ne? Dass es nie richtig ist. Ne? Beim Wetter ist ja auch so, dann ist es zu heiß im Sommer, zu kalt im Winter, zu nass im Herbst, ne? Und wann kommt denn endlich doch die Sonne im April? So, und mir geht es auch manchmal so, dass ich mich dann zwicken muss und sagen muss, ey, nicht nur durchziehen in unserer jetzigen Phase, sondern auch genießen, ne? Bei allem, dass es viel ist. Weil im Januar steht man dann wieder da und denkt, jetzt planst du wieder das Jahr, ne? Und schreibst wieder neue Musik und dann vermisst man die Konzerte, ne? Und unabhängig ist, glaube ich, auch unabhängig, ob du Musik machst oder nicht oder Konzerte spielst oder nicht, das Leben ist schnell zu viel oder zu wenig. Ja. Mhm. Und gerade in der Phase, in der wir uns befinden im Leben, wo du sagst, passiert ja irgendwie alles zusammen. Familie und Beruf und alles muss irgendwie funktionieren, so. Und viele von euch werden das sicherlich kennen. Man würde es manchmal lieber ein bisschen verteilen aufs Leben, ne? Man sagt, naja, aber es passt nun mal genau in diese Zeit. Und ich glaube auch, dass man nicht ohne Grund in dieser Zeit so viel Kraft irgendwie bekommt, im Kopf und im besten Falle auch körperlich, das irgendwie zu bewältigen. Deshalb, ich versuche mich auch daran zu erinnern, das alles zu genießen. Ja? Und wo wir schon bei dem Thema Genuss sind, will ich einmal über unser vergangenes Konzert sprechen. Wir waren wieder unterwegs in Saalfeld, bei den Jazztagen Saalfeld in Saalfeld. Und in Dresden im Beatpool.
Ja.
Und über beide Konzerte können wir vielleicht mal kurz sprechen. Was ich aber sagen will, im Beatpool in Dresden war unser Team mit dabei. Und das bedeutete, dass nicht nur wir zwei unterwegs waren, sondern wir waren dann zu acht am Ende. Und ich habe das so genossen, weil das ist plötzlich wie so eine Klassenfahrt. Also noch viel mehr. Und alle sind irgendwie toll drauf und das sind alles auch Menschen, wo wir auch eine ganz lange Freundschaft schon dahinter haben. Zum Teil Philipp Danowski, der unser Licht macht, der kennt mich sogar länger, als wir zwei uns kennen. Wir waren zusammen ab der 5. Klasse in der Schule. Und da sind solche tollen Seelen dahinter, wo auch was zusammengewachsen ist. Da war ich so berührt davon, dass wir alle da so zusammen sind und diesen Abend irgendwie zu was Besonderem machen. Also das hat mir ganz große Freude gemacht. Oder wie ging es dir?
Ja, absolut. Und ich finde, man kann auch ziemlich gut anknüpfen zu den Punkten, den wir davor hatten, nämlich wie schnelllebig dieses Leben ist. Mhm. Und dass es aber auch so in Abschnitte eingeteilt ist.
Ja.
Man tickt eben anders, wie ich es eben am Anfang gesagt habe, wenn man das mit Kinderaugen sieht. Mhm. Und wenn man plötzlich dann mit jemandem in die Klasse gegangen ist und vielleicht die Rebellionsphase und die Suche- und Finden-Phase hatte und dann plötzlich man sich wieder trifft und hat die Arbeiten, Zweifeln, Erwachsen- oder Erwachen-Phase hat. So. Ja. Ich habe nämlich ein super schönes Bild letztens entdeckt, was ich mir abfotografiert habe, wo so das Leben in 7-Jahre-Rhythmen eingeteilt ist.
Ja, ja.
Und da musste ich auch dran denken, dass man so in ähnlichen Phasen dann auch wieder miteinander unterwegs ist. Mhm. Selbst wenn man sich mal ein paar Jahre nicht sieht, manchmal kann es auch 10 sein, ne?
Ja, ja.
Trifft man sich wieder und da ist was da. Mhm. Und das Schönste ist, wenn man merkt, dass der andere auch die gleichen Themen gerade hat.
Ja.
Weil man dann schneller auch wieder miteinander anknüpfen kann. Mhm. Und das ist super spannend zu sehen, dass man in so einer Lebensphase ist und dass es um einen herum Leute gibt, die genauso strugglen, die genauso auf der Suche sind,
ja,
die genauso auch zu tun haben, gerade in diesen sehr herausfordernden Zeiten mit unserem Beruf.
Ja.
Aber das kann man nicht nur auf unserem Beruf beziffern oder beziehungsweise anwenden, sondern es betrifft gerade jeden irgendwie so ein bisschen, habe ich den Eindruck.
Ja.
Und das spüre ich auch auf den Konzerten so, dass die Leute gerade richtig suchen und finden wollen und ankommen wollen und diesen Moment noch mehr feiern wollen. Ich glaube, dass das eine ganz, ganz tolle Phase ist. Und manchmal erinnert es mich so ein bisschen an Beschreibungen vor 100 Jahren, aus den goldenen 20er Jahren. Mhm. So nach dem Ersten Weltkrieg und Berlin 20er Jahre und diese Partys und die Konzerte und das Ausgehen und das neue Lebensgefühl.
Ja.
Das denke ich manchmal, in so einer Phase stecken wir auf eine andere Art und Weise auch wieder.
Ja, auf jeden Fall, was mir auch auffällt, ist so dieser Drang nach Wahrhaftigkeit. Also das geht mir ganz genauso, also fange ich bei mir selber an. Das erlebe ich auch auf unseren Konzerten, dass so dieses was gemeinschaftlich zu erleben, was sich nicht ersetzen lässt durch digitale Räume, ne? Dass dieser Drang ganz hoch ist oder dass manche eben auch so krass davon überrascht sind, ja, dass das noch geht, ja, und wie das dann geht. Und diese Abende gerade schenken mir wirklich ganz, ganz viel Kraft. Manchmal brauche ich dann auch einen Tag länger noch zur Regeneration.
Habe ich gemerkt.
Ist gar nicht so, dass wir da irgendwie viel Party machen, sondern es ist natürlich trotzdem, machen wir da viel selber und lassen da viel Kraft auch auf der Bühne. Aber unglaublich berührend, also gerade auch dieses Dresden-Konzert mit unserem Team, das fand ich einfach wirklich super schön. Es war ein Stehkonzert, deshalb war ein bisschen mehr Party angesagt, aber ein wunderschöner Abend. Also danke Dresden an der Stelle. Und wir wollen natürlich auch nicht vergessen, einen Tag davor waren wir in Saalfeld. Und das ist eben auch so dieses Schöne, was, finde ich, unser Musikerberuf mit sich bringt. Wir leben von allem. Also wenn jetzt jemand sagt, ey, nur große Konzerte, ist das toll? Nee, ist nicht irgendwann toll. Weil der Mensch ist Gewohnheitstier. Wir konnten das am eigenen Leibe schon erfahren, dass auch der 10. Stadion-Gig dann irgendwann langweilig wird, ja, und die Mischung macht's. Und wir haben in Saalfeld gespielt in einem Optiker-Fachgeschäft. Das Optiker-Fachgeschäft hat sich für diesen Abend umgewandelt in eine Bühne und die haben wirklich Gas gegeben da drin, dass das funktioniert, also dass man so ein bisschen dieses Optiker-Fachgeschäft vergisst, ja, und das ist trotzdem wirklich, es war ein Lichttechniker da, die hatten Vorhänge gemacht, es gab eine richtige Bühne, dann hatten sie noch eine Ausstellung, eine Brillenausstellung, ne, und eine Kunstausstellung im Keller, es war Wahnsinn, war es wirklich eine Wundertüte, dieser Optiker in Saalfeld.
Definitiv. Und das Schräge ist ja auch, dass es sowas auch ganz schnell wieder abgebaut ist.
Ja.
Und wenn dann diese 100 Stühle weggebaut sind,
ja,
und dann plötzlich die Vorhänge von, also man muss sich das so vorstellen, es ist ein langer, schlauchartiger Raum gewesen,
ja,
wo wirklich die Leute wirklich bis sonst wohin saßen. Ja. Ich frage mich, wie man da hinten noch was sieht. Und dann war es auch so verwinkelt, dann saßen plötzlich Leute links neben, also an der Bühne, in der Bühne drin.
Ja.
Und dann noch irgendwie so eine Wendeltreppe hoch,
ja,
also überall, ja, irgendwie, ja, Leute reingequetscht.
Ja.
Und dann wurden so Vorhänge vor diese Brillen gehangen.
Ja, ja, genau.
Ich dachte auch mal kurz, wenn wir jetzt irgendwie umkippen mit der Bühne,
ja,
oder unsere Box in diese Gläser rein, also das, ja, wäre eine geile Performance,
ja,
gewesen.
Ja, ich dachte das auch.
Wäre ein bisschen Haftpflicht versicherungsmäßig doof gewesen.
Ja.
Was haben Sie denn gemacht? Ja. Aber nein, aber da hatte ich auch automatisch, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe immer automatisch solche Bilder im Kopf, wie was kaputt geht dann.
Das Worst-Case-Szenario, okay?
Halt, ja, klar. Ständig.
Na klar, natürlich. Natürlich, so. Es wird auch immer schlimmer. Eigentlich.
Ich stelle mir das ständig vor. Ich,
ja,
weiß nicht, auch auf der Bühne manchmal beim Machen denke ich, was passiert, wenn das jetzt einbricht und dann so sich selbst, also das darf ich eigentlich gar nicht alles erzählen, was das für Bilder sind, weil die sind sehr, sehr zerstörerisch.
Ja, ja.
Geht dir das auch so?
Ich habe auch, also es wird immer schlimmer mit dem Alter. Ihr kennt es vielleicht auch, aber ich wäre auch immer mehr Hypochonder von Jahr zu Jahr. Das ist auch, ich weiß auch nicht. Dann, weißt du, dann tut irgendwie was hier an der Schulter weh, dann denke ich sofort, ich sterbe. So, also es wird immer schlimmer bei mir. Und
aber das meinte ich nicht. Ich meinte eher sowas wie hier, dass du so komische Bilder hast, so weißt du nicht.
Ja, ja, klar. Nee, das kann ich absolut nachvollziehen. Also habe ich auch, aber es amüsiert mich dann.
Ja,
also,
genau.
Weil das bringt das natürlich auch lustig.
Ich auch, total.
Weil das meiste ist ja dann lustig, was,
ja,
ich mir vorstelle.
Ja.
Wie es wäre, wenn ich mit meinem Keyboard zusammenbreche, während ich da draufsteige. Solche Sachen.
Ja.
Ja. Aber letztendlich muss man sagen, auch Saalfeld war richtig dolle berührend. War einfach ein richtig schöner Abend. Und es ist wirklich so, dass ich den Eindruck habe, viele entdecken uns ja oder haben uns ja auch entdeckt während der Wohnmobiltour. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass so ein Konzert in einem Garten oder wo man es nicht erwartet, zum Beispiel beim Optiker-Fachgeschäft, dass wenn du dort irgendwie so einen Moment kreierst, der hängen bleibt, der bleibt manchmal noch ein bisschen mehr hängen. Einfach weil du es, glaube ich, nicht erwartet hättest.
Mhm.
Und ich habe das Gefühl, es geht vielen so. Und das brennt sich dann ein. So, und deshalb finde ich es auch für uns als der Auftrag eines Musikers, ne, eines Musikanten, auch so wichtig, wirklich an alle Orte zu gehen, um dort Musik zu machen. Weil letztendlich, wir verstehen uns als Anlassstifter und wir geben einen Anlass, dass Leute zusammenkommen und im besten Falle eine gute Zeit haben. Ne?
Da habe ich gleich Bilder im Kopf von Konzerten an ungewöhnlichen Orten, die,
ja,
in die Geschichte eingegangen sind.
Ja.
Kennst du da welche für dich selber?
Jetzt von uns oder allgemein?
Allgemein.
Na sag mal.
Was Johnny Cash zum Beispiel.
In einem Gefängnis?
Ja, im Gefängnis.
Ja.
Gibt es sogar, glaube ich, eine Platte live. Gibt's,
ja.
Und
ja,
das muss so besonders gewesen sein, erstens, mhm, für die Insassen, aber auch für alle Protagonisten, ja, an dem Tag,
ja,
dass das richtig, ja, richtig in die Geschichte eingegangen ist.
Ja.
Also, ich habe mir schon immer mal gewünscht, im Gefängnis zu spielen.
Ja.
Wir hatten auch eins, das klingt jetzt doof, ne?
Ich hatte auch gerade eher das andere Bild, dass du dir wünschst, im Gefängnis zu sein. Aber
Hatte ich mal wirklich.
Den Wunsch, ja, im Gefängnis zu sein?
Ja.
Wieso das denn?
Als ich Jugendlicher war. Weil ich habe gehört, dass Art Pepper, ist ein Saxophonist, dass der wegen Drogenbesitz im Gefängnis saß für 2 Jahre und dort immer geübt hat. Und ich dachte, als ich so diese Heißphase hatte, also die heiße Phase, sagt man das so,
ja,
mit Üben und so, dachte ich, oh, wie geil, wenn ich jetzt im Gefängnis wäre, da könnte ich jetzt 2 Jahre lang durchüben,
ja,
bekäme Essen und könnte die ganze Zeit üben. Das ist eigentlich Quatsch, ne? Aber hätte man auch so machen können. Aber ich dachte das so, als ich in der 10. Klasse war oder so. Oder?
Genau. Also man braucht das Gefängnis nicht dafür. Aber also ja.
Aber ich fand den Gedanke super. Ich weiß, dass die Realität richtig scheiße ist.
Ja.
Aber sie war total romantisch aus meiner damaligen Sicht. Okay. Hattest du das noch nie, den Gedanken?
Nein, das ist ein absurder Gedanke.
Ich dachte, ja, dann hat man Zeit und dann kannst du auch richtig dicke Bücher lesen. So, was man ja so.
Kannst du doch auch ohne Gefängnis.
Ja, mache ich ja auch, aber das ist immer so eine, also muss ich dann manchmal richtig zwingen, das dann
ja,
zu machen.
Ja, klar.
Aber im Gefängnis hast du
ja... Ja, aber das ist, weil ich meine, wenn du nicht die Wahl hast, nicht wahr? Ja,
genau.
Ja, na klar.
Manchmal ist
ja
es besser, wenn man nicht die Wahl hat, welche 40 Tafeln Schokolade man nimmt.
Naja, klar. Naja, aber ich habe lieber die Wahl und habe das Problem zu beackern.
Okay.
Okay.
Fällt dir noch was anderes ein? Ein anderes besonderes Konzert an einem Ort, den man nicht erwarten würde?
Haben wir da nicht auch schon manchmal drüber geredet? Was waren denn unsere absurdesten Orte, Antonio?
Na, da gibt es viele, aber da haben wir auch schon welche berichtet, also ja, von Anhängerkonzerten und sowas.
Ja.
Was ich so das absurdeste Konzert mitfinde und was wirklich, glaube ich, komisch ist und war, Autokonzerte.
Ja.
Zu Corona-Zeiten.
Ja.
Wo Leute irgendwie im Auto drinne sitzen.
Mhm.
Im Auto drinne.
Ja.
Und
ja,
dann da vorne dann irgendjemand da so langhampelt. Also das.
Was mir aber noch einfällt, weil wir letztens erst wieder drüber gesprochen haben, wir waren mal Teil eines ganz besonderen oder einer besonderen Art von Konzert, nämlich dem Schlafkonzert. Eine Freundin von uns, Julia Buch, hat diese Art von Konzert ins Leben gerufen, bei der im Prinzip eine Band spielt und es sind meistens in einem schönen Saal oder an einem schönen Ort 100 Matten ausgelegt mit Bettdecken wirklich und Kissen. Also sie haben es wirklich ganz muckelig gemacht. War ein großes Team, das immer dafür zuständig war, diese Matten auszulegen. Und das Konzept war, dass die Leute sich da drauf niederlegen können und die Band erstmal zum Ankommen spielt und letztendlich in der Musik immer ruhiger wird. Und in der Mitte war meistens so ein langsamer Solo-Piano-Teil, ganz leise. Und es gab wirklich einige Leute, die dabei sogar geschnarcht haben und wirklich eingeschlafen sind. Die meisten sind natürlich einfach zur Ruhe gekommen. Und am Ende hat man diese wieder ein bisschen hochgeholt, ne, mit der Musik. Aber das war wirklich Konzept dieser Art von mit Konzerte. Jetzt bitteschön. Das waren auch besondere Konzerte, weil natürlich der Auftrag an uns als Musiker war, oder das größte Kompliment war, ich bin eingeschlafen und es war nicht dieses nach jedem Stück wird applaudiert, sondern es ging wirklich darum, dass die Leute zur Ruhe kommen oder zu sich kommen. Ne? Es ging jetzt nicht wirklich immer ums Einschlafen, auch wenn das manchen passiert ist. Aber es ging wirklich ums Ruhekommen und das war ganz possierlich, weil dann waren da natürlich auch Familien oder auch Kinder, die dann zur Ruhe gekommen sind. Und auch immer nur so 100 Leute, es war keine Massenveranstaltung, es ging ja auch gar nicht. Damals zusammen mit Kosho, dem Gitarristen von den Söhnen Mannheims, haben wir das gemacht, eine Zeit lang. Das ist mir auch noch in Erinnerung als ein Konzept, was definitiv funktioniert hat. Und ich glaube, Julia macht das auch noch, nach wie vor, die Schlafkonzerte.
Definitiv.
Ja.
Eigentlich hast du es schon beantwortet, aber meine Frage an dich heute eigentlich, was ich schon immer von dir wissen wollte, was macht dich glücklich oder was macht dich fröhlich?
Ist natürlich jetzt, es ist eine große Frage, ja. Die will ich natürlich nicht abschmettern mit einfach einer simplen Antwort. Ich glaube, und das ist vielleicht auch das, was so ein bisschen, ein kleines bisschen dieses Gefühl von Älterwerden haben wir ja inzwischen, ne? Und ich finde, das geht relativ schnell, dass man sich auf die wesentlichen Dinge im Leben anfängt zu konzentrieren oder die spürbar werden, worum es wirklich geht. Ne? Und das eine ist natürlich so ein momenthaftes Glück, wenn jetzt so ein tolles Konzert war, wie in Dresden, dann macht mich das glücklich. Wenn wir so eine tolle Crew haben, dann macht mich das glücklich, ja. Aber ich glaube, dann, das ist vielleicht so dieses Glücksempfinden für Momente, ja. Aber dieses, wo ich sagen würde, und das würde ich genauso jetzt sagen, ich bin ein glücklicher Mensch, das bemisst sich dann nicht mehr an einem Abend oder an einem einzelnen Tag, sondern an einem Zustand, in dem man sich befindet. Und ich glaube, da ist auch sehr viel Dankbarkeit mit drin, ja. Und ich glaube, das ist vor allem dieser Blick, dass es den Liebsten gut geht, dass alle gesund sind tatsächlich, dass man sich Probleme, wenn sie da sind, sagen kann, dass man die auch lösen kann oder auch den Glauben daran hat, dass man das schafft. So, und dass diese Säulen, die man hat, und das sind ja meistens diese 3, 4 Menschen, die du an einer Hand abzählen kannst, ne, wo du sagst, mit denen gehst du durchs Leben. Das ist deine Familie und im besten Falle hast du so einen Freund oder so eine Freundin, vielleicht hast du auch 2, aber meistens ist es das, ne? Das sind die engsten Leute. Und ich glaube, wenn du die überhaupt gefunden hast und wenn du vor allem einen Blick dafür hast, dass das die sind, ja, und dass es denen gut geht, dass es dir gut geht, dass es deinen Kindern gut geht. Ich glaube, ehrlich gesagt, also egal was wäre, wenn das da ist, dann habe ich erstmal so dieses ein tieferes Glücksempfinden, ja, weil ich wüsste, alles andere kann ich lösen, so, und ja, also da, ich glaube, das sind schon so die Säulen, auf denen das Ganze steht, und ich glaube auch, es ist jetzt aber auch so ein bisschen Halbwissen, aber es gab mal eine Studie, ab wann sozusagen das Leben zum Luxus wird. Und es kam raus, dass so, es geht jetzt mehr um dieses Bild als um die konkrete Zahl, ja. Ab einem Einkommen, ich weiß nicht, 3.000 Euro oder 2.000 Euro, ich weiß es nicht, aber ab einem bestimmten Punkt, wo du dir ein Leben leisten kannst, wo du eine halbwegs Wohnung hast, wo du im Prinzip was zu essen hast, ohne jeden Cent umdrehen zu müssen, das, was drüber kommt, ist Luxus. Ob du ein Riesenauto hast oder einen kleinen Wagen, das macht mit deinem Glücksempfinden nichts mehr, ja. Ob du eine Riesenbude hast oder eine nicht so Riesenbude oder einen großen Fernseher oder einen kleinen Fernseher oder keine Uhr oder eine Rolex, das macht ja nicht mehr groß was mit deinem Glücksempfinden, ja. Und du bist dann, hast deine Basis gefunden, und das hängt natürlich auch damit zusammen, ne? Also sicherlich auch, dass es in deinem Beruf gut läuft. Oder so läuft, dass du dieses Leben haben darfst. Und wenn das da ist, alles, was on top kommt, ist Luxus. Und ich glaube, dieser Sinn dafür, dass das alles dann Luxus ist, den würde ich mir manchmal in unserer Zeit gerne wünschen. Bei so vielen, ja, wo es vielleicht dann darum geht, doch mal eher zu teilen und vielleicht mal auf den Nebenmann und die Nebenfrau oder das, vor allem das Nebenkind zu gucken, ja. Ist jetzt eine sehr lange Antwort auf deine Frage, es schreibt schon essentielle Dinge.
Ist sehr gut, weil es trifft auch wieder den Punkt, den du ganz am Anfang gesagt hast, wie man sich das Wetter so sagt und daran so sein Glück auch misst.
Ja.
Es hat mich letztens sehr getroffen, weil du gesagt hast, ja, dass ich so schnell meckere, wenn irgendwie was kalt draußen ist oder sowas. Und seitdem versuche ich es gerade abzustellen,
ja.
Weil ich will auf gar keinen Fall so ein alter, schnottriger Typ werden,
ja.
Der plötzlich sagt, oh, das ist kalt und dunkel und sowas. Das ist vollkommen unwichtig. Dann ziehe ich mich halt wärmer an.
Mhm.
Und dann ist auch alles wieder gut.
Es sei aber auch jedem gegönnt, sich mal über das Wetter aufzuregen.
Aber es kann aber nicht der Inhalt sein. Es kann nicht der Tagesablauf kann nicht davon bestimmt werden.
Ich finde manchmal tatsächlich, so blöd wie das klingt, das Wetter ist ja manchmal so ein bisschen dieses Sinnbild. Auf das Warten, auf was eigentlich? Dann sagst du, wenn die Sonne scheint, sagst du, ist mir zu heiß, ich warte auf einen Tag, wo es kühler wird. Dann wird es kühler und in dem Moment sagst du, ich warte eigentlich wieder auf einen Tag, wo es wärmer wird. Weißt du, was ich meine? Und das ist ja dieses Sinnbild dafür, nirgendwo richtig anzukommen.
Genau.
Ne? Oder zu sagen, wie siehst du das Glas? Ne? Also in dem Moment sagst du ja, naja, anscheinend ist es nicht das Wetter, sondern bist es du, der immer irgendwas auszusetzen hat und der nie sagen kann oder nie akzeptieren kann, dass es heute so ist. Wir könnten auch jetzt über Dresden reden und sagen, ey, das Konzert, da hätten noch 20 Leute mehr reingepasst. Weißt du, was ich meine? So, und wir hätten auch erzählen können, dass sich das eigentlich alles nicht so richtig lohnt, wenn wir da mit einem 8-köpfigen Team hinfahren.
Das stimmt aber nicht. Bei dem Konzert hat es sich rein okay gelohnt.
Nein, du weißt, was ich meine.
Aber ich weiß genau, was du meinst. Es ist so, die Frage, wie man Dinge bemisst, was ab wann lohnt sich etwas.
Ja.
Und wie viel muss dabei rausspringen, so. In Zeiten, wo man den Eindruck hat, es muss alles offensichtlich billiger werden, damit irgendjemand am Ende der Nahrungskette noch reicher wird.
Ja.
Also, in den Zeiten leben wir gerade, aber diese Person oder das Geflecht oder so ist unsichtbar.
Ja. Ja.
Und das ist wie so ein, das klingt jetzt so ein bisschen teuflisch, wie so ein Dämon, den man füttern muss.
Mhm.
Und in der Zeit sind wir gerade so ein bisschen so, wir versuchen irgendwie was darzustellen, weil das angeblich dazugehört, um glücklich zu sein, ne?
Ja.
Ich habe es falsch gefragt, ich wollte eigentlich wissen, was macht dich fröhlich? Aber glücklich ist der Oberbegriff so und es ist total schön, wie du es beschrieben hast auf jeden Fall und kann damit ganz, ganz viel anfangen.
Ich merke auf jeden Fall mit zunehmendem Alter, und das ist eigentlich auch was Schönes, dass mich, früher habe ich immer gedacht, man macht sich selber glücklich, weil man, was weiß ich, Erfolge hat in seinem Beruf oder eine gute Note geschrieben hat, weißt du, was ich meine, oder so, weil man sich das erste Auto gekauft hat oder irgend sowas, und irgendwann merkst du natürlich, okay, darum geht's nicht, sondern eigentlich machen mich, also so wie es beim Schenken ist, dass es immer mehr Spaß macht, eigentlich anderen was zu schenken, als selber was geschenkt zu bekommen, ist es im Leben auch so, dass ich so das Gefühl habe, meine Umwelt macht mich immer fröhlicher oder auch manchmal trauriger, je nachdem, ne? Aber es ist nicht mehr ganz so, man verharrt nicht mehr ganz so in seiner eigenen Seele, in seinem eigenen Körper, sondern es ist so ein bisschen die äußeren Umstände tragen dazu bei, und man kann inzwischen ehrliche Freude empfinden für andere Menschen. Das ist wirklich, das nimmt zu im Alter. Hab ich so ein Gefühl.
Ist es dann auch so, dass man dadurch, dass man noch älter wird, also sagen wir mal auf den Winter des Lebens schaut, dass man deshalb noch besser dann irgendwann loslassen kann?
Vielleicht. Wer weiß, also warten wir es ab, aber mein Wunsch ist es natürlich, das muss man sagen, und ich nehme auch einige, gerade ältere Leute, dann natürlich, man spricht denen diese Weisheit zu, ja, und diese Ruhe, diese Gelassenheit, und das sind natürlich alles, das sind ja geistige Eigenschaften, das ist ja nicht mehr die körperliche Eigenschaft, ne,
ja.
So, und ich glaube, vielleicht in unserer Gesellschaft könnten genau diese Parameter wieder ein bisschen mehr reinkommen, ja. Und genauso ist es Aufgabe der Jugend, für Furore zu sorgen. Ja? Wir dürfen nur nicht anfangen, dass Leute, die in der Mitte ihres Lebens sind oder am Ende ihres Lebens und dann Politiker sind, sich so benehmen wie Zwölfjährige. Ja? Die Zwölfjährigen dürfen sich aber so benehmen. Das ist deren Aufgabe.
Ja, ja, aber sie werden dafür abgekanzelt, dass sie sich benehmen
wie
Zwölfjährige.
Genau. Aber das war wahrscheinlich schon immer so. Aber das Geile ist, an den meisten Zwölfjährigen, die scheißen drauf.
Ja, geil.
Gute Energie.
Ja, das ist eine richtig gute Energie.
Was macht dich denn fröhlich? Jetzt sag mal was Profanes. Jetzt haben wir so viel.
Was ganz Kleines manchmal. Ja. Kleine Momente, wie was ich beim letzten Podcast erzählt habe. Ich fahre mit dem Fahrrad irgendwie eine Straße hoch und plötzlich kommt ein warmer Windzug.
Ja.
Boah.
Regenbogen macht dich auch glücklich.
Regenbogen.
Das macht dich manchmal auch so glücklich, dass ich manchmal denke, einmal habe ich dich fast zurechtgewiesen im Auto, weil du so ausgerastet bist wegen eines Regenbogens. Ich sag, was war denn jetzt los? Aber im Endeffekt richtig schön.
Ja,
richtig schön.
Solche Sachen, glücklich. Ja, solche Kleinigkeiten. Natürlich auch die Symbolik, die dahinter steckt.
Ja.
Die Zusage von meinem Vater da oben.
Ja.
Aber generell, das ist.
Was sagt der denn beim Regenbogen? Ich wusste das nicht.
Der sagt, ich habe euch lieb.
Das ist doch süß.
Also ganz, ganz profan runtergebrochen.
Ja, ja.
Und ja, solche Kleinigkeiten finde ich cool.
Ja.
Da kann ich ganz viel mit machen. Ich bin halt ein Gefühlstyp durch und durch.
Na, vollkommen.
Ja,
vollkommen. Ist ja auch schön, mit dir so durchs Leben zu gehen, muss man sagen. Weil das ist ja, ihr müsst euch vorstellen, wir fahren dann 4 Stunden Auto und irgendwann bist du fast am Heulen. Und ich frage mich, was ist denn jetzt los? Aber da ist der Regenbogen.
Nein, aber was mich wirklich manchmal richtig glücklich macht, ist so diese Freiheit. Zum Beispiel mal nichts zu tun zu haben und ganz spontan irgendwas zu machen.
Mhm.
Das sind die Geistmomente manchmal.
Ja.
Manchmal.
Ja.
Und natürlich, wenn Dinge passieren, die man nicht erwartet, die machen was mit mir. Das ist schön.
Oh. Antonio, wir sind
in einer gefühligen Situation.
Wir sind in einer gefühligen Situation. Gleich geht's weiter für uns übrigens, Freunde. Wir nehmen euch hier einmal mit. Es geht gleich los. Wir haben heute noch ein Konzert, ein inoffizielles Konzert.
Ja, bei jemand ganz, ganz tollen. Wir können es nicht verraten.
Wieso nicht?
Können wir es verraten?
Na klar.
René Bourbonus heißt er.
Ja.
Er lädt uns ein. Ist ein ganz, ganz bekannter Rhetoriker.
Ja.
Schreibt für viele besondere Menschen
in der Öffentlichkeit. Genau. Aber gibt auch viel Trainings, muss man sagen. Ne?
Ja, also so viel, man sagt eigentlich, der ist der Rhetoriker Nummer 1 in Deutschland.
Ja, hat glaube ich, mehrere Spiegel-Bestseller geschrieben. Auch eins über die Kommunikation mit Kindern.
Ja, das habe ich gelesen.
Ja. Und
ich zähle bis 3.
Bis 3, genau. Und er findet da sehr viele Bilder und ist, glaube ich, auch so ein Mensch, der ja sehr gut übersetzen kann von dieser Welt, aus der er kommt und was er da macht, die ja auch zum Teil wahnsinnig nerdig ist, irgendwie übersetzen kann, sag ich mal, ins normale Deutsch. Also so, dass wir das verstehen. Und das schätze ich ja immer auch an Leuten, wenn die das können. Wenn auch Musiker sozusagen das, was sie tun können, jemanden erklären können, der damit gar nichts zu tun hat.
Im besten Falle Politiker.
Jetzt kommen wir zu unserer Kategorie.
Das große Halbwissen oder Deep Talk oder Quatsch?
Deep Talk,
ne?
Oder Quatsch, genau. Es liegen wieder Zettel. Ich darf heute ziehen.
Was du nicht... Ah ja, gut, mach.
Ich sag das einfach so. Hier, der Zettel ist gewonnen, Antonio.
Was steht drauf?
Von dir. Natürlich, Haftbefehl.
Ah. Ja,
dass wir auch noch drüber reden.
Haftbefehl. Du hast die Doku noch nicht gesehen, oder?
Doch, inzwischen habe ich sie gesehen.
Erzähl, was macht sie mit dir?
Inzwischen habe ich sie gesehen. Vor allem muss ich aber sagen, habe ich wahrscheinlich, also das.
Also für alle, die den nicht kennen.
Ja,
es ist ein unglaublich erfolgreicher, wichtiger Rapper. Viele Rapper aus der Szene würden sagen, der Rapper schlechthin. Mhm. Also Jan Delay oder Materia, wenn du die fragen würdest, die würden sagen, ist der beste deutsche Rapper.
Ja.
Der Künstler.
Es ist, also ich glaube, man muss vielleicht nicht zu allem jetzt eine Meinung haben, so, weil das, was ich natürlich auch im Internet da mitbekommen habe, das wird nun von oben bis unten ausgewertet, diese Doku, in jede Richtung.
Ja.
Letztendlich, also erstmal muss man sagen, die Doku zeigt natürlich vorwiegend, dass er so erfolgreich ist und dann komplett abstürzt, ja, und ja. Hat ein Kokainproblem, ein Drogenproblem und man kann ihm eigentlich live dabei zusehen, wie er wirklich eigentlich fast stirbt. So, also er landet ein, zwei Mal während der Doku im Koma, während er auch parallel noch Familie hat. Und es zeigt natürlich auch so diese Welt, aus der er kommt. Also ich glaube, das lässt sich schwer verallgemeinern. Man kann auch nicht sagen, das Musikbusiness ist so, weil ich habe das Musikbusiness oder wir nie so kennengelernt.
Ich habe es so kennengelernt.
So, naja, ich meine...
Ich kann die Namen nicht nennen, aber ich habe 2-3 Nächte mit Gangster-Rappern verbracht.
Nein,
das... Und es war genau so, wie in der Haftbefehl-Doku.
Ja, nein, das...
Und es ist genau deren Welt.
Naja, klar.
Und du guckst da rein und denkst,
ich meine nur,
wow,
dass
das nicht unsere Welt.
Wir es nicht kennengelernt haben als Dauerzustand.
Ja,
wir haben natürlich auch mal, die Welten haben sich gestreift,
ja,
dass man das mitbekommen hat.
Ja.
Aber nicht so, dass das irgendwie unser Alltag wäre oder überhaupt die Versuchung da wäre, dass das der Alltag sein sollte.
Nein, niemals.
Ne? So, das ist natürlich, also darum geht es in der Doku. Ja, es ist also der Verfall eines Menschen und man kann nur für ihn hoffen, das war auch noch so ein Gedanke jetzt, dass ich dachte, naja, ich meine, wie viele von diesen Schicksalen bekommen am Ende eine Netflix-Doku, die auf Platz 1 geht und wie viele von den Schicksalen landen dann doch wieder in den Charts?
Ja.
Keiner, ja, außer er. Und ich hoffe ganz doll, dass seine Psyche an diesem Punkt inzwischen ist, in kurzer Zeit das wieder verkraften zu können. Weil ich glaube, dieses Hamsterrad, in das du da kletterst, das kann auch schnell wieder da sein. So, deshalb hoffe ich einfach ganz doll für ihn, dass da irgendwas bei ihm passiert ist, so, weil wenn man diese Doku sieht und dann mitbekommt, welchen Erfolg diese Doku hat und wie viel darüber geredet wird, dann kann man irgendwie auch eins und eins schnell wieder zusammenzählen. Und ein weiterer Gedanke war natürlich auch, dass ich dachte, es ist ja trotzdem, auch was danach passiert, mit so einer Story, ist ja trotzdem eine Art Glorifizierung. Es geht immer um eine Heldenreise eines Künstlers, dass du ihm sozusagen bei den größten Höhen zuguckst, aber auch bei den tiefsten Tiefen. Und das, was am Ende passiert, ist, ja, krasser Typ und wow und trotzdem, also ne, das, wo ich mich aber trotzdem gefragt hätte, würden wir eine weibliche Künstlerin genauso glorifizieren wie ihn, die komplett ihre Familie im Stich lässt, damit gar nichts anzufangen weiß. Ich meine, er hat 3 Kinder, ja, für die er anscheinend, also zumindest während der Doku nicht da ist, sie zum Teil auch stehen lässt. Würden wir das mit einer weiblichen Künstlerin auch so machen? Sicher nicht.
Ich musste an Amy Winehouse immer wieder denken, als ich die Doku gesehen habe.
Ja.
Auch an ihre wahnsinnig berührende Geschichte, die es leider nicht geschafft hat.
Mhm, ja.
Und ich musste an ganz viele Menschen denken, die eben nicht diesen Scheinwerfer bekommen.
Mhm, genau.
Die am Frankfurter Bahnhof leben.
Das meine ich eben.
Und vollkommen fertig sind.
Das,
und
genau
im Grunde
das,
genommen,
ja,
ist diese Doku eigentlich ein perfekter Unterrichtsmaterial für Menschen, die, gerade junge Menschen, die noch nicht mit Drogen in Berührung gekommen sind, um zu sehen, wie schlimm dieses Zeug ist und was das mit einem macht. Gerade wenn man psychisch so labil ist. Und es gibt so unfassbar viele Ebenen, die diese Doku hat. Auf der einen Seite die Migrationskinder, die Migrationsgeschichte in unserer Gesellschaft, das Bild von Männlichkeit, welches da auch beschrieben wird, auf der einen Seite mit Migrationshintergrund, auf der anderen Seite aus dem Rap heraus, die Macht, die plötzlich kommt mit Geld, wie du mit Menschen umgehst und wie du mit Menschen eben nicht umgehst.
Ja.
Es hat sehr, sehr viele Ebenen und ich glaube, deswegen ist es so erfolgreich, weil es trifft ganz viele Punkte, die gerade eigentlich auch wieder Thema sind. Apropos Thema Stadtbild, was Friedrich Merz aufgeworfen hat, das mit seiner sehr polemischen Art und Weise, das sehr verkürzt irgendwie alles immer darzustellen. Und das trifft das alles gerade und das kulminiert gerade mit so einer Doku und sagt ganz viel über unsere Gesellschaft aus und wie wir Erfolg definieren. Nämlich von, wie viel wird was geklickt und all diese Punkte von, und wenn man richtig erfolgreich ist, gerade in dem Business, man muss man richtig übertreiben und über die Stränge schlagen, sonst ist man ja gar kein richtiger Artist in dem Sinne. Ne? Ja. Ich übertreibe gerade und spitze auch wieder zu, aber das kommt da miteinander zusammen und deswegen hat das auch was in mir angerührt. Und das Krasse ist, am Ende kommt ja dieses Lied von Reinhard May, In meinem Garten.
Ja.
Ganz großartiges Stück, welches auch jetzt wieder in den Charts
gesehen.
In den Charts gekommen ist durch Haftbefehl.
Ja.
Und dann plötzlich kommt so ein Künstler um die Ecke wie Reinhard May, der das komplette Gegenteil ist von Haftbefehl, von der Stringenz seiner Karriere, von der Art und Weise, wie man ihn wahrnimmt, wie er auch von Leuten aus seinem Team beschrieben wird. Das, was ja irgendwie für ein Bild auch nach außen entwirft. So ein Künstler, der so lange so tief gräbt im Bergwerk und so eine konstante Art und Weise hat und einen Standpunkt und wahrscheinlich sehr, sehr viel Verantwortung auch übernommen hat. Das ist schon krass, dass das so miteinander kulminiert und, und wie so eine Sehnsucht da drin steckt, in diesem Text auch von Reinhard May. Aber auch dieser andere Typ, wie eine Art gegen Modell gegenüber Haftbefehl da so reinkommt und plötzlich so auch plötzlich wieder so einen Fokus bekommt. Super spannend.
Ja, total.
Oder?
Super spannend. Ich muss auch sagen, im Vorfeld, das war wieder auch so ein Ding, so gehypt in unserer Bubble, also so wie ich das wahrgenommen habe, dass ich dann dachte, ja, okay, ich guck's jetzt. Und am Ende fand ich es gar nicht so überraschend, wie es von außen dargestellt wurde, weil ich dachte, naja, ja, es ist die klassische Story von ich habe eigentlich keinen Halt im Leben. Mir fehlen irgendwie die wichtigsten Menschen an meiner Seite, die meine Säulen vielleicht sind. Ich fliege wahnsinnig hoch.
Er hat die, aber seine Brüder und seine, es ist ja alles Wahnsinn, was die alle machen.
Ja. Ja, und dann fliegst du hoch und fällst bodenlos tief. Und dann ist es die dokumentierte Geschichte von einem Drogenabsturz. Ja, und das ist es. Also, ne? Und wie gesagt, ist die Zukunft bleibt offen und man kann ihm nur ganz, ganz doll wünschen, dass er da vielleicht aus diesem Hamsterrad rauskommt. Mein Gedanke war auch, wenn man da wirklich raus will, dann vielleicht anderer Name, weiß ich nicht, anderes Image, weil das ist ja, also wohin das führt, auch jetzt wieder, da mache ich mir ernsthafte Sorgen. Also wenn es um ihn geht.
Wahnsinn.
Ja. Antonio, wir kommen zu unserer Kategorie und empfehlen Musik.
Ja.
Du Schlieder Pikachu für unsere Playlist.
So heißt die Playlist.
Ja. Was hast du mitgebracht?
Ich habe was mitgebracht. Das Stück heißt Family and Friends. Passt ganz gut, finde ich.
Ja, gut.
Von Oklo U. Weiß gar nicht, ob das so richtig ausgesprochen wird.
Ja.
Ist eine französische Künstlerin, 32 Jahre alt. Ich glaube, sie hat auch dieses Jahr ein Kind auf die Welt gebracht.
Ja.
Parallel getourt. Parallel getourt als schwangere Frau.
Okay.
Und ist auch wieder unterwegs. Ist wirklich eine tolle Sängerin, kommt aus einer Musikerfamilie, hat musikalischen Background und es ist ein sehr elektronisches Projekt jetzt.
Ja.
Und ich feiere es total. Wir haben es letztens im Auto gehört, ich habe es dir vorgespielt.
Ja.
Finde es super inspirierend.
Ja.
Viel Spaß mit Family und Friends.
Antonio, wir wurden außerdem gefragt für unsere Kategorie, ob wir auch Alben empfehlen können.
Ja.
Ja. Und jetzt wollen wir nicht hier das neue Album von Taylor Swift empfehlen oder auch nicht von Haftbefehl. Deshalb habe ich mal gegraben, welche Alben wirklich ganz viel mit mir gemacht haben. Und wirklich als Album, nicht nur als eine Aneinanderreihung von einzelnen Songs. Und habe mich erinnert an eine Band, die es auch nur kurz gab, nämlich Black Dub. Ein Projekt von einem Gitarristen und Songwriter Daniel Lenoir, zusammen mit einem Jazz-Schlagzeuger Brian Blade und einer Sängerin, nämlich Trixie Whitley. Ich hoffe, ich spreche alle richtig aus.
Ja.
Und das ist, sage ich mal, so eine Musikerplatte. Unglaublich schön. Ich glaube, das ist so eine Platte, die will man als Musiker mal gemacht haben.
Mhm.
Weil du merkst, die haben sich komplett befreit. Das war so ein Projekt letztendlich. Also es gab jetzt niemanden, der gesagt hat, ihr müsst so klingen oder da wäre es noch cool, wenn wir das irgendwie so vermarkten können, sondern das sind einfach unglaublich tolle Musiker und Musikerinnen, die zusammen Musik machen. Und das ist Punkt, das ist Konzept. Und das hört man. Ein wunderschönes Album. Das Album damals hieß auch, meines Erachtens, das hieß einfach Black Dub von 2010. Man findet es noch auf Spotify. Die haben 6000 monatliche Hörer. Also es fällt wirklich unter Geheimtipp.
Ja.
Ich packe ein Stück von diesem Album drauf. Auch ein lustiges Albumcover. Ein Stück Surely. Und dann könnt ihr, wenn ihr da drauf geht, auch euch das Album anzeigen lassen. Große Hörempfehlung, weil es sich wirklich als Album hören lässt. Du kannst es einfach weiterlaufen und ich habe das, also von diesen 6000 monatlichen Hörern, weiß ich nicht, bin ich bestimmt vier. Vier in einer Person. Ich habe es wirklich sehr, sehr oft gehört und kann das nur, diese Band, diese tollen Musiker, einfach alles daran kann ich empfehlen.
Sehr gute Hörempfehlung, finde ich auch ganz toll.
Außerdem, Antonio, wenn wir noch beim Thema Musik sind, ihr Lieben, auch für euch, ich will euch einmal darauf hinweisen, bald ist Weihnachten. Und das Duo Stila Lucaccio hat da sowas, nämlich ein Weihnachtsalbum. Wir haben letztes Jahr ein Weihnachtsalbum rausgebracht und das ist, würde ich sagen, ein sehr gutes Album nach wie vor. Es gibt immer Alben, wo man dann 3-4 Jahre später sagt, ja, das hält die Zeit fest, das war damals schön, jetzt hat sich das weiterentwickelt, da ist es eine schöne Erinnerung, aber hat dann nicht mehr die Aktualität. Dieses Album hat just in diesem Moment noch ganz große Aktualität. Ich habe letztens wieder reingehört. Ganz schön finde ich das, wie wir das gemacht haben. Da war ich wieder stolz. Dachte, guck mal, so schön aufgenommen. Einfach ein schönes Weihnachtsalbum.
Definitiv. Und es hat so einen Charakter von, es steht ein Klavier in so einem großen Raum.
Ja.
Mit großen Fenstern. Draußen liegt Schnee. Es könnte auch Kanada sein. Und im Kamin brennt das Holz und es knistert.
Oder das Erzgebirge, wo ihr auch immer uns haben wollt. Gedanklich könnt ihr da hinreisen, ins knackende Kaminzimmer. Auf jeden Fall wollte ich einmal darauf hinweisen, dieses Weihnachtsalbum, es gibt es auf CD, gibt es auf Vinyl, gibt es digital. Wenn ihr in Weihnachtsstimmung kommen wollt, hört das, holt es euch. Oder kommt auf einen von unseren Konzerten. Wir spielen diese Woche in Essen, in Wiesbaden und in Köln. Köln ist ausverkauft, aber falls ihr es hört und sagt, ich bin aus Bayreuth und jetzt fahre ich nach Essen, kommt vorbei. Ja, genau, also wir sind wieder zusammen unterwegs mit unserem Schlagzeuger Gaga, freuen uns drauf und
Ihr Lieben, wir wünschen euch eine schöne Woche.
Ja.
Viele hören sie ja montags. Wenn du es Dienstag oder Mittwoch hörst, auch vollkommen okay. Und abonniert gerne den Podcast. Lasst eine Bewertung da oder einen Kommentar.
Ja.
Wir freuen uns, von euch zu hören. Ja. Alles Gute, bis bald.
Okay. Freunde, jetzt wollte ich gleich noch zum großen Monolog ausholen. Spare ich mir aber. Ja? Regt euch nicht übers Wetter auf. Nehmt zu, wie es ist. Genießt lieber das, was man genießen kann. Am besten gute Musik.
Macht's gut.
Schöne Woche. Tschüss.